Ich denke, das ist ganz richtig, dass sich durch den Klimawandel so Ungleichheiten noch verstärken können. Ja, und wie weit diese Ungleichheiten weiter auseinander driften, hängt auch ganz stark von unserem Verhalten heute und in der Zukunft ab.
Das war Kathi Krenert und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zu Future Economies. Wir sind heute Lisa. Hi Lisa.
Hi.
Und ich, Vicky, und wir moderieren heute das erste Mal zusammen. Ich freue mich schon sehr darauf. Und vor allem wird es, glaube ich, besonders spannend, weil wir einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Lisa, du promovierst aktuell zu interkultureller Kommunikation und befasst dich viel mit Themen wie Postkolonialismus.
Genau.
Wir sagen im Podcast-Team intern auch oft, du hast den Ethikhut auf.
ja, den habe ich gerne auf.
Ich promoviere in VWL zum Thema Ungleichheit, was natürlich auch
was auch ein ethisches Thema ist.
Genau, an sich ist es auch ein ethisches Thema, gehen viele ethische, philosophische Debatten liegen dem zugrunde, aber ich befasse mich weniger mit ethischen, normativen Fragen in meiner Forschung. Und ich denke, daher sind wir ein gutes, sich ergänzendes Team für heute.
Wird auf jeden Fall spannend.
Ja, das wird's auf jeden Fall. Denn wir sprechen heute über die ungleichen Auswirkungen des Klimawandels und was dagegen getan werden kann. Und die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir, glaube ich, alle ganz deutlich. Gerade momentan im Sommer, sei es Starkregen oder besonders starke Hitzewellen. Aber wie stark diese Auswirkungen eigentlich andere spüren in anderen Regionen dieser Welt, ich glaube, darüber sind wir uns oft nicht so bewusst. Denn besonders in Regionen des globalen Südens sind Menschen besonders stark von diesen extremen Wetterereignissen betroffen und auch vor Ort nochmal die vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen am stärksten. Und darüber möchten wir heute sprechen. Außerdem wollen wir darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, diese Auswirkungen abzufedern oder dem auch frühzeitig entgegenzuwirken und welche Verantwortung, da kommt wieder diese ethische Frage mit rein, der globale Norden eigentlich dabei trägt. Wenn wir uns überlegen, dass der globale Norden historisch 50% oder mehr als 50% der kumulativen Emissionen dafür verantwortlich gemacht werden kann, während Kontinente wie zum Beispiel Südamerika und Afrika gemeinsam nur 6% ausmachen und das trotz einer höheren Bevölkerungszahl, dann stellt sich diese Frage natürlich schon und dafür haben wir heute auch jemanden eingeladen, der sich genau mit all diesen Fragen befasst. Mit wem sprechen wir denn heute, Lisa?
Ja, erstmal bin ich froh, dass ich den Ethikhut nicht alleine hier machen muss, sondern wir haben die liebe Kathi Krenert heute mit dabei. Hallo, liebe Kathi.
Hallo, ich freue mich, heute da zu sein.
Es ist super, dass du da bist, weil es passt perfekt auf unser Thema, womit du dich denn auch befasst in deinem beruflichen Leben und wahrscheinlich auch im Privaten, wenn man das so sagen darf. Einfach nur, um eine kurze Vorstellung zu machen und den Hörerinnen von uns da draußen ein Gefühl dafür zu geben, wer denn hier mit uns im Studio sitzt. Du bist Ökonomin und Ethnologin gleichzeitig und hast in der Agrarökonomie promoviert. Und mittlerweile bist du Professorin für Klimawandel und Entwicklung, und zwar an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum. Soweit so richtig. Und du forschst am sogenannten RWI, das ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, und dort baust du zusammen mit anderen Entwicklungsökonominnen das sogenannte Economic Policy Lab Klimaentwicklung und Migration auf. Ganz, ganz herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du uns heute ein bisschen durch unsere forschen Fragen auch begleitest und uns auch inhaltlich einfach mehr in die Diskussion auch leiten kannst bei diesem so wichtigen Thema.
Ja, sehr gerne.
Super. Bevor wir anfangen, wir haben bei Future Economies ein neues Format, das wir ausprobieren wollen und das ist die sogenannte Fragentombola. Und die Fragentombola ist ein Topf an Fragen, die wir über die letzten Monate, Wochen gesammelt haben mit unterschiedlichen Gästen, mit Hörerinnen auch, aber auch einfach kreativen Fragen, die wir so gesammelt haben. Und ich würde aus dieser Fragentombola jetzt einfach mal eine Frage ziehen und bin gespannt, wie du antwortest. Und du darfst natürlich auch am Ende des Gesprächs auch eine Frage mit in den Topf werfen. Und der nächste Gast bei uns hat dann die Freude, vielleicht deine Frage zu beantworten. Bist du bereit?
Bin ich.
Ich habe die Fragentombola hier. Und für den Effekt ziehe ich jetzt auch einen Zettel daraus. Und zwar, liebe Kathi, deine Frage für die Fragentombola ist, wie würdest du einem Alien die Klimakrise erklären?
Es war einmal ein Planet namens Erde und dort lebten viele, ganz viele Wesen namens Menschen, die waren glücklich und zufrieden, führten aber eines Tages neue Erfindungen aus, die dazu führten, dass die Grundlage ihres wunderschönen Planeten langsam zerstört wurde. Das war der Beginn der Klimakrise.
Sehr gut. Ja.
Kurz und knapp. Ich würde sagen, das trifft's. Vielen Dank.
Okay, wir würden zu Beginn auch gerne nochmal auf deinen, deinen Lebenslauf quasi eingehen. Also wir haben ja schon gesagt, dass du VWL und Ethnologie studiert hast. Und ich finde, das klingt nach einer sehr spannenden Mischung. Also auf den ersten Blick würde man ja sagen, okay, das sind schon sehr unterschiedliche Disziplinen, vor allem auch, wie man methodisch daran geht, was man für Forschungsgegenstände quasi hat. Wie passt das denn zusammen? Oder wie hast du das erlebt, das beides zu studieren?
Ja, diese Fächerkombination zu studieren, also Volkswirtschaftslehre auf der einen Seite, Ethnologie auf der anderen, das war eine richtige Bereicherung. Also in der Ethnologie geht es ja darum, das Zusammenspiel zwischen Sozialstrukturen und Wirtschaft und Kultur zu verstehen. Und der Fokus, der liegt immer ganz stark darauf, in die Tiefe zu gehen. Also einen Kontext so richtig gut zu verstehen, die Sprache sich zugänglich gemacht zu haben. Ja, so einen Kontext in die Tiefe. Die VWL dagegen beschäftigt sich ja auch mit menschlichem Verhalten. Also was bringt uns Menschen dazu, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten? Welche Anreize bewegen uns? Welchen Nutzen erzielen wir aus unserem Verhalten? Oder welcher Nutzen ergibt sich daraus für die Gemeinschaft? Allerdings ist halt der Ansatz ein ganz anderer. Also entweder theoretisch oder empirisch und wenn empirisch, dann quantitativ. Ja, also nicht in die Tiefe gehend, sondern in die Breite gehend auf Basis von repräsentativen Daten. Und ja, dieses Zusammenspiel, so in die Tiefe und in die Breite zu gehen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, so beides kennenzulernen.
Ja, das glaube ich. Und würdest du sagen, du kannst auch heute noch so davon zehren, quasi ein bisschen in der Ethnologie ausgebildet worden zu sein?
Ja, also als Entwicklungsökonomin ist mein Forschungsansatz der, dass ich zusammen mit Partnern und mit meinem Team große repräsentative Haushaltsbefragungen durchführe im globalen Süden und diese Daten dann mit ökonometrischen Methoden auswerte. Und wir verbringen halt viel Zeit damit, solche quantitativen Fragebögen erstmal am Schreibtisch zu erstellen. Ja, da geht es darum, also was genau fragen wir die Haushalte? Meistens sind das Kleinbauern. Und vor allen Dingen, wie fragt man sie? Mhm. Ja, und da spielt es halt auch eine große Rolle, dass man das schafft, die Formulierung so zu stellen, dass sie halt dem kulturellen Kontext vor Ort irgendwie gerecht werden. Ja, sodass die Leute, die die Fragen hören und beantworten, vielleicht ähnliche Dinge im Sinn haben wie wir, die wir uns die Fragen ausgedacht haben. Ja, und da genau dran zu arbeiten, also was genau fragt man, um es dann später analysieren zu können, das hilft halt, so ein bisschen ethnologische Erfahrungen gesammelt zu haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Da würde ich gerne auch später nochmal drauf eingehen, gerade wenn ich interkulturelle Kommunikation schon mal studiert habe, würde ich gerne ein paar Sachen noch wissen, aber ich glaube, wir fangen erst mit einem gröberen Überblick an, um ins Thema reinzufinden und dann komme ich gern drauf zurück mit dem Ethikhut aufgesetzt.
Genau. Wir fangen mal mit ein paar schockierenden Zahlen an. Also ich habe in den Climate Inequality Report reingeschaut und da wurde unter anderem berichtet, dass zum Ende dieses Jahrhunderts Einkommensverluste prognostiziert werden für die meisten Länder des globalen Südens, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind und zwar von 80%. Also das ist schon eine ziemlich große Zahl und deswegen vielleicht die Frage, welche Auswirkungen sind das denn, die des Klimawandels, die vor allem im globalen Süden wir beobachten können oder die auch du in deiner Forschung beobachten konntest? Und wie trägt es dazu bei, dass es diese enormen Einkommensverluste gibt?
Also hier bei uns spüren wir den Klimawandel verstärkt in der Form von Extremwetterereignissen. Ja, das können Starkregenereignisse sein, wo es einfach ungewöhnlich viel und lange an einem Ort regnet. Das können Hitzewellen sein. Aber genau diese Arten von Extremwetterereignissen, die treten noch verstärkt im globalen Süden auf. Ja, das sind zum Beispiel Dürren, die dort verstärkt auftreten, auch Hitzewelle, Starkregenereignisse, so wie bei uns. Es können Kälteeinbrüche sein, Tropenstürme, die häufiger und oder in größerer Intensität auftreten. Ja, also diese Extremwetterereignisse im globalen Süden, die sind es vor allen Dingen, die halt ja die Lebensgrundlage von vielen Menschen gefährden. Und wir reden hier häufig oder hauptsächlich über die ganz große gesellschaftliche Gruppe der Kleinbauern. Ja, das sind Familien, die mit relativ einfachen technologischen Mitteln Landwirtschaft betreiben, in erster Linie um sich selbst zu ernähren, aber auch um einen Teil der Ernte auf dem Markt zu verkaufen. Ja, und häufig sind es gerade diese kleinbäuerlichen Familien, die ohnehin schon sehr nah am Existenzminimum leben, ja, die vielleicht rund um die Armutslinie, vielleicht ein bisschen drüber, aber nicht weit davon entfernt leben. So, und wenn diese Leute, die also nur einfache Mittel zur Verfügung haben, die keine Bewässerungssysteme zum Beispiel sich leisten können, wenn die nun mit Dürren konfrontiert werden oder mit Tropenstürmen, ja, die dann möglicherweise das einzige große Vermögen, was sie haben, zerstören, ja, dann hat das halt ganz große Konsequenzen. Alle Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten erzielt worden sind in der globalen Armutsreduzierung, das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele, all dies wird gefährdet dadurch, dass es halt immer mehr Klimawandelfolgen gibt, die spürbar sind. Mhm. Und da ist einfach weiter davon auszugehen, dass sich dieser Trend noch verstärken wird. Das heißt, wir müssen, um halt die Armut weiter zu reduzieren, gleichzeitig auch viel stärker die Folgen des Klimawandels, gerade im globalen Süden, in den Griff bekommen.
Ja, das hatte ich in der Vorbereitung, glaube ich, auch in diesem Climate Inequality Report gelesen, dass die Armut nimmt ab eigentlich über die Jahrzehnte hinweg, aber dass wir jetzt erstmals wieder an einen Punkt kommen, wo sich das vielleicht ändert und Armut wieder zunimmt, eben genau durch das, was du gerade beschrieben hast. Ja, also die Auswirkungen des Klimawandels sind, glaube ich, noch viel größer und betreffen noch viel weitere Dimensionen quasi, als es uns vielleicht oft bewusst ist. Und du hast es ja jetzt gerade auch schon genannt, dass eben diese besonders vulnerablen Gruppen dann nochmal stärker betroffen sind. Und da handelt es sich dann meistens hauptsächlich um Kleinbauern, wie du das jetzt beschrieben hast. Oder warum sind das eben besonders vulnerable Gruppen, die dann nochmal stärker betroffen sind von diesen Ereignissen?
Also erstmal lohnt es sich, so einen Blick auf die Makroebene zu werfen. Die Staaten im globalen Süden, die jetzt häufiger von Stürmen, Dürren und so weiter betroffen sind, das sind ja Länder, die ohnehin schon weniger Steueraufkommen haben. Ja, das heißt, die haben viel weniger Möglichkeiten, um mit staatlichen Mitteln in solche Schutzmaßnahmen zu investieren, zum Beispiel um Deiche zu bauen. Ja, also wenn man die Regierung von Bangladesch ist, dann hat man weniger Mittel, da Deiche hinzusetzen, als die Regierung der Niederlanden zum Beispiel. Ja, das heißt, die Bevölkerung in ärmeren Ländern im globalen Süden, die sind viel stärker betroffen, weil eben das Niveau an Schutzmaßnahmen nicht vergleichbar ist mit dem globalen Norden. Aber eben die Schutzmaßnahmen, die gibt es auch gleichzeitig auf der Mikroebene. Ja, also wir hier im globalen Norden, wir können unsere Häuser versichern, wir können unser Verhalten irgendwie leicht ändern, ja, um die Folgen einzudämmen. Ja, wir können uns Klimaanlagen anschaffen, wir können unsere Urlaubsreisen umplanen, an Ziele reisen, die weniger von Hitzewellen betroffen sind, aber auch das können Haushalte im globalen Süden nicht. Die verfügen eben auch auf der Mikroebene, auf der Haushaltsebene um weniger Mittel, um halt auf die Folgen des Klimawandels besser reagieren zu können.
Das klingt ja erstmal, wenn ich es so salopp sagen darf, ziemlich unfair. Also diejenigen Menschen, die am wenigsten zu dem Klimawandel beigetragen haben, nehmen wir es mal an der Messgröße CO2 und Emissionen, also die am wenigsten über die letzten Dekaden, wenn nicht gar Jahrhunderte, dazu beigetragen haben, dass es den Klimawandel gibt, dass es diese Extremwetterereignisse gibt, die haben nicht nur weniger Mittel zur Hand, sich mit den Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen und sich gegebenenfalls anzupassen, sondern die leiden einfach sehr viel mehr darunter. Und mit dieser Unfairness, wie kann man das erklären? Wir haben ja als globaler Norden, sagt man immer, eine historische Verantwortung für den Klimawandel. Vielleicht kannst du uns kurz mal umreißen, wie man das aufdröseln kann. Warum haben wir das?
Klimagerechtigkeit ist ein ganz großes Stichwort. Ja, in der Tat gibt es da auch ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Also viele Institutionen, Organisationen beschäftigen sich damit, die Klimaschäden zu quantifizieren. Und da hängt es tatsächlich davon ab, welchen Ansatz man benutzt. Also eine Möglichkeit ist, sich die Absolutwerte von Schäden anzugucken, die halt jährlich durch zum Beispiel Extremwetterereignisse zerstört werden. Ja, und wenn man diese absolute Perspektive betrachtet, dann sind tatsächlich Länder des globalen Nordens am stärksten betroffen. Das erklärt sich aber allein dadurch, dass hier auch die Vermögenswerte viel höher sind. Ja, also wenn ein Haus im Ahrtal durch Starkregen zerstört wird oder ein Haus in New Orleans durch einen Hurricane zerstört wird, dann geht da viel mehr Vermögen, also in monetären Einheiten ausgedrückt, verloren, als wenn ein Haus durch einen Sturm in Mosambik zerstört wird. Ja, also der monetäre Wert des Vermögens, der dort beschädigt wird, der spielt eine große Rolle. Eine andere Perspektive, diese Klimaschäden zu berechnen, ist so eine relative Perspektive einzunehmen. Also da setzt man die Schäden ins Verhältnis zu der Leistungskraft einer Ökonomie, also beispielsweise zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man diese relative Perspektive einnimmt, dann sind tatsächlich die Schäden im globalen Süden relativ betrachtet wesentlich höher. Und dann kommt man tatsächlich zu diesen katastrophalen Schlussfolgerungen, dass gerade die Länder, die das niedrigste Entwicklungsniveau haben, also die Gruppe der Least Developed Countries, dass das diejenigen sind, die am stärksten betroffen sind von Klimaschäden. Ja, und das ist natürlich in Klimagerechtigkeit ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also sollte man diese Länder wirklich damit allein lassen, die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen, wenn gerade die Länder diejenigen sind, die am wenigsten Emissionen ausgestoßen haben? Ja, das ist eine ganz große Frage.
Also könnte man sagen, dass der Klimawandel vor allem bereits bestehende Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten einfach nur verstärkt. Und dass jetzt nicht der globale Süden beispielsweise geografisch gesehen eine Region ist, in der einfach der Klimawandel wetterbedingt stärker eintritt.
Ja.
Ist das eine soziale Sache oder ist das eine soziale Frage?
Ja, ich denke, das ist ganz richtig, dass sich durch den Klimawandel so Ungleichheiten noch verstärken können. Ja, und wie weit diese Ungleichheiten weiter auseinander driften, hängt auch ganz stark von unserem Verhalten heute und in der Zukunft ab. Ja, also wie viel unterstützen wir Menschen im globalen Süden dabei, sich an die Klimafolgen anzupassen?
Da hast du selber schon eine ganz tolle Überleitung gegeben zum nächsten Thema.
Aber vielleicht können wir noch einmal ganz kurz,
ja, Vicky. Dann halt noch mal nach.
Genau, eine Nachhakung hätte ich noch, dann dürfen wir gerne weitermachen. Ich wollte noch einmal auf die Frage von Verantwortung zurück, weil die ist mir jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen. Die Frage nach Verantwortung unsererseits aufgrund der Historie, die wir haben. Also kann man einen Zusammenhang ziehen dessen, dass beispielsweise Länder des globalen Südens wirtschaftlich schlechter aufgestellt sind? Haben wir damit etwas zu tun? Welche Verantwortung tragen wir? Und dann entlasse ich dich in das nächste Thema.
Ja, ich glaube, die letzten großen Klimaverhandlungen, die haben ja gezeigt, dass auch dieses Gerechtigkeitsmotiv eine stärkere Rolle spielt in den internationalen Klimaverhandlungen. Ja, wo also die Gruppe der Länder des globalen Südens stärker hervorbringt, dass es auch eine moralische Verpflichtung gibt des globalen Nordens, ne, die als Verursacher, ne, der allermeisten Emissionen gelten, ja, sich da eben einzubringen und diese Folgen einfach, ne, für alle irgendwie gerecht einzudämmen. Aber es ist im Endeffekt eine politische Entscheidung, ja, ob man sich dieser Verantwortung, dieser moralischen Verantwortung stellt, ja, ob das der Grund ist, um ja Transfers vom Norden in den Süden zu geben, ja, ob dieser Gerechtigkeit irgendwie das wichtigste Argument ist. Es gibt auch Politiker, die aus anderer Perspektive argumentieren, nämlich wenn immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlage im globalen Süden verlieren, weil einfach Landwirtschaft in einigen Regionen nicht mehr praktikabel sein wird in der Zukunft und diese Menschen einfach eine neue Lebensgrundlage brauchen. Ja, oder die Bewohner von Inselstaaten im Pazifik, dann werden sich diese Leute auf den Weg machen müssen, einfach weil es keine andere Alternative vor Ort gibt. Das könnte auch eine Motivation sein, um halt mehr in Klimaanpassungsmaßnahmen im globalen Süden zu investieren, also den Leuten eher dort zu helfen, wo sie jetzt noch ihre Lebensgrundlage verdienen können. Ja, also aus welcher Perspektive man argumentiert, warum diese Unterstützung für den globalen Süden so wichtig ist, das hängt ein bisschen vom politischen Standpunkt ab.
Also aus eigenen Interessen heraus quasi argumentieren. Das mag nicht so schön klingen im menschlichen, humanistischen Weltbild, aber natürlich pragmatisch ist es allemal, klar.
Auf jeden Fall wird deutlich, dass es genügend Argumente gibt, dass wir im globalen Norden eben auch etwas dazu beitragen, dass diese Auswirkungen von Extremwetterereignissen und die Auswirkungen des Klimawandels im globalen Süden, dass wir dazu beitragen, diese abzufedern oder vielleicht auch präventiv, ja, bestimmte Dinge kann man ja nicht mehr verhindern, aber präventiv vielleicht Maßnahmen ergreifen, um das Ganze eben abzumildern. Was tun wir denn da konkret oder was gibt es da für Instrumente, die auch schon umgesetzt werden?
Im Bereich der Klimaanpassung, da gibt es ein unglaublich großes Spektrum. Das reicht von technischen Schutzmaßnahmen. Ja, wir haben gerade schon mal über die Deiche gesprochen, also die den ansteigenden Meeresspiegel aufhalten. Aber genauso gut gibt es Klimaanpassungsmaßnahmen, die auf Verhaltensänderungen abzielen. Ja, also wenn wir über die Landwirtschaft reden, dann gibt es beispielsweise verändertes Saatgut, was Dürren besser angepasst ist, ja, was also ja in der landwirtschaftlichen Produktion die Klimafolgen verringern könnte im Vergleich zu dem, was heute häufig eingesetzt wird. Aber gleichzeitig illustriert das auch schon ein bisschen dieses Beispiel von dürreresistentem Saatgut, warum Klimaanpassung so unglaublich schwierig ist. Das kann also nur dann wirklich gut funktionieren, wenn das ganz konkret zugeschnitten ist auf einen lokalen Kontext. Ja, so was in einem Land funktioniert, das muss noch überhaupt nicht in einem anderen Land oder sogar in einer Nachbarregion des gleichen Landes funktionieren. Ja, also um nochmal beim Beispiel dürreresistentes Saatgut zu bleiben, macht also wenig Sinn, eine neue Getreideart, die vielleicht besser angepasst ist an die lokalen Wetterbedingungen, einzuführen, wenn das überhaupt nicht den Essgewohnheiten der Menschen vor Ort entspricht. Ja, aber das macht es so schwierig, weil eben der Zeitdruck für uns alle so groß ist. Also mit jedem Zehntel Grad, dass die globale Erderwärmung ansteigt, besteht auch der Druck, mehr Menschen abzusichern oder zu schützen vor den Folgen. Ja, und gleichzeitig, also wir haben die Herausforderung, eine möglichst große Zahl von Menschen, gerade im globalen Süden, besser abzusichern. Und da braucht es halt an Klimaanpassungsmaßnahmen, die halt leicht skalierbar sind. Ja, also die halt das Potenzial haben, viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. Und eben das ist bei vielen Klimaanpassungsmaßnahmen gar nicht so gegeben. Ja, also da muss ganz genau geguckt werden, damit die überhaupt effektiv sein können, dass sie zu dem lokalen Kontext passen.
Ich finde deshalb diesen ethnologischen Aspekt deiner Karriere auch so spannend, weil ich finde, das bringt es mit auf den Punkt, wie man Entwicklungszusammenarbeit gestalten sollte. Also es sollte ja auf keinen Fall so sein, dass wir Entwicklungshilfe anbieten, irgendwie von oben nach unten oder von reich nach arm und wir machen jetzt Maßnahmen und die setzen wir um und Menschen sollten am besten dankbar sein dafür und gut ist, sondern es geht ja vor allem um eine Zusammenarbeit und die erfordert ein auch gerechtes, aber auch ein sensibles Aufeinandertreffen von verschiedenen Menschen, wenn man so will, Kulturen, auch wenn ich den Begriff gar nicht so sehr mag, weil er sehr eingrenzt, weil er Blockdenken fördert und das manchmal gar nicht so produktiv ist, auch für eine Zusammenarbeit. Deswegen vielleicht einfach auch meine Frage an dich, liebe Kathi, wie lässt sich denn Entwicklungszusammenarbeit in der Klimaanpassung so gestalten, dass wir zumindest von manchen Standpunkten aus sagen können, das ist eine gerechte Zusammenarbeit.
Ja, ich glaube, dass die Ökonomie da einen großen Beitrag leisten kann, indem wir so das Methodenspektrum gut nutzen, gut einsetzen, was uns zur Verfügung steht. Nämlich eben diese quantitativen Befragungen, die Verfahren der Ökonometrie, um rigorose Wirkungsevaluierung durchführen zu können. Also wir als Ökonomen können der Politik, den Entscheidungsträgern eine Informationsgrundlage liefern und sagen, schaut mal an, von den verschiedenen Politikinstrumenten aus der Entwicklungszusammenarbeit, da hat dieses eine Wirkung. Es ist wirksam aus der Perspektive der Menschen, die daran teilnehmen an einem Programm und dieses vielleicht nicht. Also ich glaube, das Design von solchen Maßnahmen, das sollte nach wie vor aus der Politik kommen, aus den Implementierungsorganisationen. Ja, die haben da ihre Agenda, aber was wir als Ökonomen eben leisten können, ist zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es auch nicht. Also das nennen wir evidenzbasierte Politikberatung. Und das ist einfach ein ganz spannendes Feld in der Ökonomie. Also häufig fällt da das Stichwort randomisierte, kontrollierte Studien, RCT im Englischen. Und das war ja praktisch eine Revolution, die da stattgefunden hat, mal aus der Entwicklungsökonomie kommt. Und zwar sind diese randomisierten, kontrollierten Experimente ja ursprünglich in der Medizin entwickelt worden. Ja, eben um die Wirksamkeit von neuen Medikamenten, die vor der Zulassung standen, zu testen. Ja, das funktioniert immer so, dass eine Stichprobe von Testpersonen mit Lotterieverfahren in zwei verschiedene Gruppen geteilt wurde. Gruppe A hat dann, ohne das zu wissen, das echte Medikament mit Wirkstoff bekommen und Gruppe B, ohne es zu wissen, einen Placebo-Stoff verabreicht bekommen. Danach wurde geguckt nach einiger Zeit und Gesundheitsdaten gemessen von beiden Gruppen und mögliche Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe, die dann ein Medikament bekommen hat mit Wirkstoff, wurden dann kausal auf die Verabreichung dieses Wirkstoffs zurückverfolgt. Ja, und dieses Prinzip, also die Wirksamkeit von einem Programm, einem Politikinstrument mit so rigorosen Methoden zu messen, das ist halt noch vor gar nicht so langer Zeit auch in der Entwicklungsökonomie angekommen. Und dafür gab es 2019 den Wirtschaftsnobelpreis, der an drei Entwicklungsökonomen aus den Vereinigten Staaten gegangen ist, an Esa Duflo und Kollegen. Ja, und das hat praktisch so eine ganz neue Dynamik entfacht.
Vielleicht kannst du ja mal ganz konkret ein Beispiel aus deiner Forschung uns illustrieren, was ihr euch anschaut. Ich glaube, du hast es übersetzt in vorausschauende humanitäre Hilfe. Und ja, vielleicht kannst du ein bisschen uns einfach was darüber erzählen. Was ist vorausschauende humanitäre Hilfe? Ich glaube, wir können als Laien mit diesem Begriff erstmal nicht so viel anfangen. Was führt ihr da genau für Forschung durch? In welchem Kontext findet das statt? Ja, erzähl gerne mal.
Ja, sehr gerne. Ja, wir sehen unseren Beitrag zu dieser Diskussion Entwicklungszusammenarbeit, Klimaanpassung eigentlich darin, dass wir genau solche Klimaanpassungsinstrumente unter die Lupe nehmen, die gerade so diskutiert werden in der Politik. Ne, das sind zum Beispiel Wetterversicherungen, da wird so große Hoffnung drauf gesetzt. Und neuerdings auch dieses neue Instrument der humanitären Hilfe. Genau, du hast schon das richtige Stichwort gegeben. Das nennt sich vorausschauende humanitäre Hilfe. Vielleicht hole ich erst ein bisschen aus und erkläre mal kurz, wie konventionelle humanitäre Hilfe eigentlich vonstatten geht. Das ist ja immer so, dass eine Katastrophe eintritt, dann praktisch die Regierung des Landes, die heimgesucht wird, so einen internationalen Appell startet und sagt so, wir rufen den Katastrophenfall aus und wir brauchen jetzt Unterstützung, um mit dieser Katastrophe klarzukommen. Dann genau werden Gelder freigegeben, entweder von dem Land an sich oder von der internationalen Gemeinschaft, und ja, die humanitären Hilfsorganisationen ziehen los und versuchen, die betroffenen Menschen in dem betroffenen Land zu erreichen. Da war ganz oft die Erfahrung, dass diese konventionelle humanitäre Hilfe häufig einfach zu spät kam. Und je nachdem, um was für eine Katastrophe es sich handelt, wenn beispielsweise auch die Infrastruktur getroffen ist durch ein Hurricane zum Beispiel, dann ist es halt unglaublich schwierig, die Leute auch zu erreichen, die am meisten Hilfe nötig haben. Ja? Und also diese Schwierigkeiten, dieses zu spät Ankommen der Hilfe, diese hohen Transportkosten, hohen Logistikkosten, die haben dazu geführt, dass man überlegt hat, so wie könnte man das eigentlich irgendwie effizienter gestalten. Ganz wichtig für diese Neuentwicklung der vorausschauenden humanitären Hilfe war übrigens auch, dass plötzlich viel mehr Daten vorhanden sind. Ja, also viel mehr Wetterdaten sind auf einer unglaublich feinräumigen Skala heutzutage verfügbar, kostenlos oder zu wenigen Kosten verfügbar. Und auch die klimatologischen Modelle, die bestimmte Arten von Extremwetterlagen voraussagen, auch die sind viel besser geworden. Ja, das heißt, diese Verfügbarkeit von Daten, die Verfügbarkeit von immer besseren Modellen in Kombination mit der Erfahrung, die konventionelle humanitäre Hilfe, die kam oft einfach zu spät, war uneffektiv, hat dazu geführt, dass man vorausschauende humanitäre Hilfe entwickelt hat. Da war so 2015 ungefähr der Startpunkt. Das war hauptsächlich die internationale Rotkreuz-Bewegung zusammen mit dem Welternährungsprogramm. Auch irgendwie das deutsche Rote Kreuz war da irgendwie stark involviert. Das Auswärtige Amt hat viel mitfinanziert. Die haben das also auf den Weg gebracht. Das Prinzip von vorausschauender humanitärer Hilfe funktioniert so, dass es eine meteorologische Vorhersage gibt, die das Risiko von Wetterkatastrophen vorhersagt. Und immer dann, wenn ein vorher festgelegter Risikowert erreicht wurde, immer dann werden automatisch Hilfsgelder, Hilfsmittel in Gang gesetzt. Ja, also man wartet nicht mehr, bis tatsächlich die Katastrophe eingetreten ist, sondern man agiert auf Basis dieser Modelle. Ja, und das ist natürlich auch gleichzeitig eine Einschränkung. Also es gibt nicht für jedes Katastrophenszenario oder auch nicht für jedes Wetterszenario ein gutes Vorhersagemodell, sondern das kann eben nur in solchen Ländern und für solche Extremwetterereignisse funktionieren, die man gut voraussagen kann.
Also es gibt eine Risikoschwelle, ab der man sagt, okay, jetzt müssen wir tätig werden, aber das Ereignis tritt ja noch nicht ein. Das heißt, dann hat man noch, dann ist kalkuliert, so und so viel Zeit würde man brauchen, um die Leute richtig vorzubereiten. Und diese Zeit ist dann eben, dieses Zeitfenster läuft dann quasi. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau. Das hängt ein bisschen vom exakten Wettertypus ab, für den diese Hilfe definiert wird. Also häufig wird das entlang der großen Flussläufe definiert, diese neue Form der humanitären Hilfe, wo also Flussläufe ganz häufig von Überschwemmungen bedroht sind. Ja, entlang der großen Ströme in Bangladesch, in Zentralafrika beispielsweise. Und da sind die, oder da ist der relevante Index, auf dem diese vorausschauende humanitäre Hilfe basiert, der Wasserpegel des Flusses. Ja, also wenn der Wasserpegel einen bestimmten, ganz klar vorab definierten Stellenwert überschreitet, dann wird automatisch die Hilfe in Gang gesetzt. Und die Idee dahinter ist, dass die Menschen, die dann in solchen Gefahrenzonen leben, dass sie halt sehr gut wissen, was am besten zu tun wäre. Ja, also ob man dann die 2 Kühe, die vielleicht ein Haushalt besitzt, ob man die lieber in Sicherheit bringt. Mhm. Oder ob man Sandsäcke füllt, ja, und versucht, das eigene Haus zu schützen. Ob man vielleicht Wasserreinigungstabletten anschafft. Ja, also die Idee ist, dass die Leute eigentlich selbst irgendwie ganz viel effektiv handeln könnten, wenn sie nur Ressourcen hätten. Ja, und diese Ressourcen, die gibt man ihnen. Also ganz viele, nicht alle, aber viele von diesen vorausschauenden humanitären Hilfsprogrammen, die geben zum Beispiel Bargeld an Haushalte. Mhm. Also entweder tatsächlich Bargeld oder Geld, was über Mobilfunk übertragen wird oder Banküberweisung. Aber praktisch Leute bekommen Geld und man geht davon aus, dass sie das Geld dann am effektivsten selbst einsetzen könnten.
Aber wäre das dann nicht jetzt im Bereich Klimawandel und wenn wir uns Extremwetterereignisse ansehen, nicht einfach ein Dauerzustand, wo immer on alert ist quasi? Wie kann ich denn, oder ist es einfach nur eine Polemik, die mir durch den Kopf kommt? Aber ich hätte jetzt gedacht, das klingt so, als wäre das einfach immer so.
Ja, nein, das ist es ja definitiv nicht. Nicht heute und auch nicht in der nahen Zukunft, sondern das sind ja wirklich Einzelereignisse, die eben so ein hohes Schadenpotenzial haben. Schwankungen in Regenzeiten hat es immer gegeben. Ja, das heißt, auch kleinbäuerliche Familien in Subsahara-Afrika haben ein Spektrum an Möglichkeiten, wie sie halt auf Dürren reagieren können. Was einfach zunimmt mit dem Klimawandel, ist die Intensität von solchen Ereignissen. Ja, aber praktisch der Normalzustand ist immer noch, dass die allermeisten Familien halt selbst mit den aktuellen Bedingungen klarkommen. Ja, und wenn mal so ein Ereignis irgendwie zu stark ist, dann eben für diese einzelnen klar definierten Szenarien, dann würde man humanitäre Hilfe in Gang setzen.
Und ihr macht das quasi mit Kleinbauern, so eine Art vorausschauende humanitäre Hilfeprogramm mit Kleinbauern.
Ja, ganz genau. Also da werden ganz viele Hoffnungen gerade reingesetzt, dass diese vorausschauende humanitäre Hilfe eben, ja, diese humanitäre Hilfe vielleicht sogar revolutionieren könnte. Also viel effektiver, viel mehr Menschen schützen könnte. Und das hat so ein bisschen unsere Forschung motiviert. Ja, also wir wollten gucken, sind diese großen, hohen Erwartungen, sind die berechtigt? Ja, das ist so eine ein bisschen typische Situation, dass, dass ganz viel Geld schon in diesen Sektor fließt, vorausschauende humanitäre Hilfe. Das findet inzwischen in 35 Ländern statt, solche Programme. Da werden auch Millionen an Dollar schon irgendwie rein investiert in solche vordefinierten Finanzpläne. Aber es gibt bislang eigentlich noch kaum rigorose Evidenz, ob das tatsächlich auch nützlich ist für die Haushalte. Ne? Denn ich habe gerade schon über die Klimamodelle gesprochen, die da im Hintergrund laufen, die benutzt werden. Diese vorausschauende humanitäre Hilfe hat halt auch einen Nachteil. Also die funktionieren nur gut, solche Programme, wenn die Prognosen auch tatsächlich exakt sind. Ja, wenn die Hälfte der Menschen am Ende Hilfe bekommt, ohne dass sich das Extremwetterereignis realisiert, dann wäre praktisch die Hälfte der Gelder uneffektiv ausgegeben. Ja, das heißt, man muss tatsächlich gucken, ist der Nutzen, den solche Programme bieten, steht er im Verhältnis oder nicht?
Ist das quasi auch das, was ihr findet in eurer Forschung? Also wenn jetzt die Frage ist, okay, wie wirksam ist denn diese humanitäre Hilfe? Das ist ja das, was ihr euch anschaut. Kann man so eure Ergebnisse zusammenfassen?
Genau, wir haben uns das in der Mongolei angeschaut. Dort erhebe ich in meiner Forschungsgruppe schon seit ganz vielen Jahren eine repräsentative Haushaltsbefragung, wo wir seit 2012 dieselben Haushalte immer wieder befragen. Nicht jedes Jahr, aber also manchmal jedes Jahr, manchmal ist auch ein größerer Zeitabstand zwischen den Befragungen. Das heißt, wir wissen ziemlich gut, wie es den Menschen geht. Und dann, während wir in so einer Datenbefragungswelle waren, zusammen mit dem mongolischen Statistikamt, wurden wir darauf aufmerksam, dass in der Mongolei gerade so eine Risikoprognose publiziert wurde. In der Mongolei besteht das Risiko von Extremwetter darin, dass die Winter so extrem kalt oder extrem schneereich oder extrem schneearm sind. Das sind erstmal ganz viele Phänomene, die sich auch auf den ersten Blick manchmal widersprechen können. Aber das führt dazu, dass in der Tendenz diese extremen Winter zu einer ganz hohen Viehsterblichkeit führen. Und in der Mongolei und anderen zentralasiatischen Ländern sind es also nicht die kleinen Bauern, die Landwirtschaft betreiben, also die Getreide anbauen, sondern die Familien, um die es geht im Land, das sind halt die Viehhalter. Und die meisten Leute in der Mongolei, die nicht in der Hauptstadt leben, die haben eine Lebensgrundlage, die auf der Viehhaltung basiert. Ja, und das heißt, wenn dann solche extremen Wintereinbrüche stattfinden, häufig im Zusammenhang von dem El Niño-Phänomen, also was so in Südamerika seinen Ursprung hat, ne, das schwappt dann mit einiger Zeitverzögerung auch auf Zentralasien rüber. Also wenn solche extremen Wintereinbrüche stattfinden, dann sind es die ländlichen Haushalte, die Vieh besitzen und die ihre Lebensgrundlage auf Basis der Viehhaltung erwirtschaften, die halt gefährdet sind. Und wir konnten also ganz klar auf Basis unserer Daten dokumentieren, dass in der Vergangenheit diese extremen Winter dazu geführt haben, dass beispielsweise das Einkommen der Familien einbricht. Das hat Auswirkungen auf die Ernährung der Familien. Das führt dazu, dass Kinder ihre Bildung abbrechen. Und es führt im schlimmsten Fall auch dazu, dass Leute migrieren. Ja, so dass Nomaden, Viehhalter nicht genug Vieh nach so einem Winter haben, um weiter dort leben zu können, sondern halt abwandern in die Hauptstadt. Und dort beginnt dann so ein Teufelskreis von Armut. Ja, so wenn die Landbevölkerung, die überhaupt nicht für den städtischen Arbeitsmarkt ausgebildet ist, dann plötzlich rund um die Hauptstadt lebt und dort Lohneinkommen verdienen muss, aber keine Ausbildung dafür hat, dann wird es halt so viel schwieriger, die Lebensgrundlage der Menschen zu gewährleisten. Das heißt also, diese Viehhalter, das ist die Gruppe, die so am anfälligsten ist in der Mongolei gegenüber diesen extremen Wetterereignissen. Und ja, also wir waren, wie gesagt, mitten in der Datenerhebung und dann veröffentlichte die mongolische Regierung sogenannte Risikokarten. Also für das ganze Land wurde auf ganz kleinräumiger Ebene vorhergesagt, wie hoch ist das Risiko, dass der nächste Winter extrem sein würde. Also mit extrem kalten Temperaturen oder extrem viel Schnee. Und dann war das eine unglaublich dynamische Kooperation. Wir haben dann ganz spontan Unterstützung vom Auswärtigen Amt bekommen und mit unseren Partnern in der Mongolei, also einer NGO, People in Need, und unseren langfristigen Kooperationspartnern, dem mongolischen Statistikamt, haben wir dann so eine vorausschauende humanitäre Hilfsmaßnahme implementiert. Sprich, also unser Partner, die NGO, hat nach Zufallsverfahren ausgewählten Haushalten, die wir schon ganz lange befragen, mitten in diesem Winter ein Cash-Transfer gegeben. Also per Banküberweisung haben die Hälfte unserer Stichprobenhaushalte um die 200 Euro bekommen. Und ein anderer Teil, eben auch mit Lotterieverfahren ausgewählt, war die Kontrollgruppe. Wir haben die Datenhebung fortgesetzt oder das Statistikamt hat die für uns fortgesetzt und wir konnten dann ein Jahr später gucken, wie ging es den Leuten eigentlich? Also haben die Haushalte, die von uns diese Mittel des Auswärtigen Amtes erhalten haben, diese 200 Euro, sind die besser durch den Winter gekommen? Stehen die besser da nach dem Winter im Vergleich zu denjenigen, die es nicht bekommen haben? Mhm. Also eine rigorose Wirkungsevaluierung.
So Handhabungen mit genau solcher quantitativer Methodik, randomisierte Gruppen oder auch Kontrollgruppen, wie es ja oft in der Medizin, hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, gehandhabt wird bei Medikamententestung beispielsweise. Das leuchtet schon ein. Meine Frage an dich wäre tatsächlich aber, gibt es da ethische Bedenken, die ihr habt, mit genau so einer Art von Methodik? Weil da geht es ja um Menschen und nicht Menschen, die sich freiwillig für eine medizinische Studie anmelden und dafür auch gut entlohnt werden, sondern manche bekommen eine Hilfe und manche bekommen es nicht. Und der einzige Faktor, den die beiden Gruppen trennt quasi, ist der Zufall. Wie geht ihr damit um?
Ja, die ethische Frage ist eine ganz wichtige. Und da sprichst du auch schon an, wo dieses Prinzip von rigorosen Wirkungsevaluierungen ganz klar an ein Ende kommt. Also es geht nicht darum, Politikinstrumente zu evaluieren, die tatsächlich die Allerärmsten anvisieren, ja, oder bestimmte vulnerable Gruppen. Es geht nicht darum, zu evaluieren, sind Hilfsmaßnahmen in einem Flüchtlingscamp beispielsweise wirksam oder nicht. Ja, also es gibt praktisch eine Grenze, eine ethische Grenze. Wo kann man dieses Verfahren anwenden und wo sollte man das einfach nicht tun oder wo gibt es einfach andere Gründe, ja, um Entwicklungshilfe zu leisten und da geht es vielleicht gar nicht um die Wirksamkeit oder die steht nicht hauptsächlich im Vordergrund. Ja, auch in unserem Fall war das tatsächlich eine gar nicht leichte Abwägung. Ja, also ist das vertretbar? Was ist der Nutzen von so einer rigorosen Evaluierungsstudie? Ja, würde das vielleicht sogar auch Konflikte anfeuern? Mhm. Und wir haben uns dann irgendwie nach Absprache oder nach Diskussion mit unseren Partnern und den Geldgebern dafür entschieden, das zu machen. Und unser Hauptargument ist, dass so viel Geld inzwischen in diese vorausschauende humanitäre Hilfe gesteckt wird. Aber wir leben gleichzeitig in einer Welt multipler Krisen und die öffentlichen Mittel werden immer knapper. Das heißt, wir müssen einfach alle in Zukunft gucken, dass wir vor allen Dingen solche Maßnahmen mit öffentlichen Mitteln unterstützen, die auch eine Wirkung haben. Ja, das heißt, würde man nicht auf Basis von evidenzbasierten Wirkungsstudien diese Entscheidung treffen, dann besteht die Gefahr, dass auch in Zukunft das Geld irgendwie ausgegeben wird. Ja, und das würde dann praktisch wiederum in Zukunft irgendwie den Ärmsten oder den Vulnerabelsten fehlen. Das heißt, wir haben argumentiert, so eine rigorose Evaluierungsstudie würde am Ende zu einer faireren Verteilung von knappen staatlichen Ressourcen führen.
Was kam denn raus in eurer Studie in der Mongolei mit den 200 Euro für den Winter? War die dann wirkungsvoll? Oder was war das Ergebnis? Mal ganz kurz,
ja,
dass wir uns das vorstellen können.
Ja, wir finden tatsächlich, dass das eine ganz große Wirkung hat. Für die ärmsten Haushalte, die weniger als 300 Stück Vieh haben, das sind in der Mongolei die vielleicht das Drittel der Haushalte, die am ärmsten sind unter allen Viehhaltern, die profitieren unglaublich von dem Erhalt von solchen Hilfsmaßnahmen mitten in so einem Extremwinter. Wir haben sogar so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen können. Wir konnten zeigen, dass jeder investierte US-Dollar an Hilfe oder jeder investierte Euro an Hilfe führt dazu, dass diese ärmeren Haushalte am Ende über 5 Dollar oder Euro mehr daraus ziehen können. Ja, also der Ertrag pro eingesetzten Dollar Hilfszahlung ist über 5. Gleichzeitig sind wir halt mit einer offenen Fragestellung daran gegangen und wir wollten gucken, also wer sind eigentlich die Haushalte, die am meisten davon profitieren können. Also wir haben das nicht eingeschränkt auf eine bestimmte Untergruppe von Haushalten. Wir haben das allen Viehhaltern gegeben, die in unserer Stichprobe waren und finden tatsächlich die Reicheren, für die macht das keinen Unterschied. Ja, also das ist auch eine Schlussfolgerung aus unserer Studie. Ja, das macht Sinn, in Zukunft also wirklich die Ärmeren in den Blick zu nehmen.
sehr spannend, ja.
Du hattest gerade auch schon angemerkt, dass ihr davor auch Bedenken hattet, dass es Konflikte unterhalb der Menschen befeuern kann. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, mein Nachbar bekommt jetzt irgendwie 200 Geldeinheiten und ich nicht. Was konntet ihr da beobachten? Oder hattet ihr da auch noch Erkenntnisse, dass es tatsächlich zu Konflikten geführt hat? Haben die Leute es vielleicht sogar untereinander dann aufgeteilt? Oder ist es wirklich dann bei den Haushalten alleine geblieben?
Und vielleicht dazu auch, arbeitet ihr dann mit lokalen Wissenschaftlern oder auch lokal mit der lokalen Bevölkerung, die dann da auch helfen kann?
Der Kontext, der spielt einfach eine unglaublich große Rolle dafür, ob man solche rigorosen Wirkungsevaluierungen durchführen kann in einem Kontext oder nicht. Also wenn praktisch man ein Dorf hat, wo Leute dicht an dicht wohnen und alle Nachbarn eigentlich voneinander wissen, wer was erhält und wer auch vielleicht ausgeschlossen wurde von so einer Maßnahme per Lotterieverfahren, da ist man in einem Kontext, wo es ethisch halt ganz schwierig wird. Ja, also man möchte ja unbedingt vermeiden, dass man durch so eine rigorose Evaluierungsstudie zu Konflikten Konflikt die Möglichkeit gibt. Die Mongolei ist einfach viel, viel besser geeignet, um sowas durchzuführen als andere Länder, weil die Bevölkerungsdichte so unglaublich niedrig ist, also die niedrigste auf der Welt. Das macht eben es wesentlich unwahrscheinlich, dass ein Haushalt, der durch Zufallsverfahren von uns ausgewählt wurde, einen anderen Haushalt trifft, der es nicht bekommen hat. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Information verbreitet, ist viel geringer und dadurch eben das Potenzial für Konflikte. Aber gleichzeitig haben wir auch nicht das Lotterieverfahren oder diesen Lotteriealgorithmus auf der Haushaltsebene durchgeführt, sondern auf der Subdistriktebene. Das heißt, entweder alle oder kein Haushalt in einem gegebenen Subdistrikt haben das bekommen oder haben es nicht bekommen. Ja, jetzt könnte man argumentieren, wenn zwei Subdistrikte gemeinsame Grenzen haben, dann tauschen sich auch da Leute aus. Ja, das ist tatsächlich möglich, dass das passierte, aber ja, indem man aber nicht eben auf der Haushaltsebene, sondern auf der Ebene darüber diese Randomisierung durchgeführt hat, minimiert man auch da das Potenzial für Konflikte. Ja, und unsere andere wichtige Strategie war halt noch eben alle an Bord zu holen. Ja, also ganz offen zu kommunizieren, was die Vorteile und auch Einschränkungen von diesen Methoden sind. Ja, also alle an Bord zu holen, also von dem Verwaltungsapparat, dass alle Bescheid wussten, was da passierte oder Bedenken äußern konnten. Ja, auf der Regierungsseite, auch von der Durchführungspartnerorganisation, die wir hatten, ja, so dass wir praktisch so ein gemeinsames Verständnis hatten, so ja, das ist vertretbar und ja, wir denken, dass der Nutzen daraus am Ende überwiegt. Das wäre, glaube ich, wichtig.
Ich denke, das war eigentlich ein ganz schöner Abschluss schon von dir, liebe Kathi. Einfach auch mal mit Blick auf die Zeit, auch die wir jetzt schon sprechen über dieses Thema. Vielleicht können wir eine Art Fazit kommen. Vielleicht kannst du uns noch mal in einem oder in zwei Sätzen deine Botschaft mit deiner Forschung nochmal kundtun, die wir dann mit nach Hause nehmen, auch für unsere Hörerinnen.
Ich denke, das Thema des Klimawandels, das wird uns nicht mehr loslassen. Das wird einfach unsere Generation weiter verfolgen. Ich denke, dass auch gerade die VWL da ganz viel anzubieten hat, ja, um effektive Maßnahmen zu entwickeln, die die Leuten dabei helfen können, besser mit dem Klimawandel umzugehen. Also gleichzeitig ist es eine Herausforderung, aber wir haben auch ganz viel, was wir tun können, um die Folgen abzumildern.
Sehr schön, das war doch ein gutes Fazit. Und damit sagen wir vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns so ausführlich berichtet hast, so ausführlich auf unsere Fragen eingegangen bist.
Ja, und dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Du sprichst bestimmt oft drüber und es ist ein immer wiederkehrendes Thema. Und trotzdem ist es ja so wichtig. Deswegen ganz, ganz lieben herzlichen Dank für die Zeit heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Das freut uns.
Gibt es denn noch eine Frage für die Fragentombola, die du gerne reinwerfen möchtest? Du kannst sie uns auch natürlich irgendwann später mal zukommen lassen.
Ich schicke sie euch per E-Mail zu.
Super.
Sehr gut. Okay.
Dann bis bald und vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Vicky, es war ja unsere erste gemeinsame Folge. Und auch die soll natürlich nicht ohne ein internes Fazit auskommen. Wir machen ja üblicherweise immer ein kleines Fazit am Ende, wo wir die Folge nochmal Revue passieren lassen. Und deswegen jetzt einfach meine Frage an dich. Wie fandest du es denn heute mit Kati Krenert?
Ja, ich fand es super spannend. Also mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich fand, Kati konnte sehr gut und anschaulich illustrieren, welche Probleme bestehen und hat uns so auch super in die Thematik eingeführt. Ich fand besonders interessant, dass man gesehen hat, dass die Auswirkungen des Klimawandels, vor allem im globalen Süden, nicht an sich schon schlimm genug sind, sondern dass es eben noch andere bestehende Probleme noch weiter verstärkt, so wie Ungleichheit und Armut. Darüber hatten wir ja am Anfang gesprochen. Das war ein Punkt. Und zum anderen fand ich super spannend diesen Ansatz, den sie verfolgt oder an dem sie mitarbeitet, der vorausschauenden humanitären Hilfe. Als ich das jetzt von ihr zum ersten Mal gehört habe, fand ich es eigentlich total einleuchtend, dass man das Ganze vorausschauend macht. Das heißt, dass man irgendwie schaut, wann ist eine bestimmte kritische Schwelle oder ab wann ist ein bestimmter kritischer Wert überschritten, an dem man dann sagen muss, okay, wir müssen jetzt eingreifen, damit wir das Schlimmste noch verhindern können. Und da war es für mich einfach so ein bisschen erstaunlich, dass es nicht schon viel früher passiert ist. Also, dass man nicht schon viel früher irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass man vielleicht auch mal schauen kann, okay, auch Menschen vor Ort, die dort den Großteil ihrer Zeit in der Umgebung, in der Natur verbringen, das Teil ihrer Arbeit ist, die werden die Umstände und die Bedingungen sehr gut kennen und die werden auch wissen, wenn irgendwas auffällig ist und vielleicht schon darauf hindeutet, dass bald ein bestimmtes Extremwetterereignis zum Beispiel eintreten könnte. Da klingt es für mich einfach nur sinnvoll, dass man das berücksichtigt und eben frühzeitig agiert.
Ja, absolut. Ich finde auch, dass es durch Kati heute sehr, sehr viel klarer wurde, was denn vorausschauende humanitäre Hilfe ist. Also ich kannte den Begriff tatsächlich vorher nicht und fand es an sich spannend und interessant zu sehen, dass es natürlich die ganze Frage nach Klimaanpassung oder beziehungsweise Klimawandelanpassung so handfest macht und deutlich logisch, irgendwie auch messbar, realisierbar. Und es hatte irgendwie dann plötzlich so eine Art von Vorstellungskraft, die ich im Verlaufe des Gesprächs dann bekommen habe. Ich konnte mich richtig reinversetzen, dann in der Mongolei zu sein und mich mich irgendwie reinfinden, wie das denn aussehen könnte, auch wenn ich noch nie in der Mongolei war, klar. Aber sie hat es irgendwie doch so geschafft, dass es logisch ist und dass es sinnvoll klingt und sicherlich auch sinnvoll ist. Deswegen da schon mal echt, also auch ein Lob von mir. Ich fand es wirklich spannend. Ich hoffe, unsere Hörerinnen teilen das. Wovon ich immer noch nicht so ein großer Fan bin oder wo ich oftmals immer aversiv gegenüberstehe, ist einfach die Methodik von quantitativen Daten, wenn es um Menschen geht. Vor allem dann um Fragen, wenn es um Gerechtigkeit geht, die Menschen betrifft. Da habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten zu verstehen, wie das denn genau am Ende zu einer Gerechtigkeit beitragen soll. Menschen sind doch viel komplexer und ihre Situation viel tiefer als das, was ich in quantifizierbaren Daten randomisiert feststellen kann. Das konnten wir jetzt so in der Tiefe natürlich nicht besprechen. Das ist vielleicht auch ein Grundsatzthema zwischen quantitativen und qualitativen Daten und generell quantifizierbaren Daten mit Menschen. Dennoch würde ich einfach die Frage so offen im Raum lassen, ob man Menschenleben und Menschenleid, wenn es um Klimawandelanpassung geht, wirklich messen kann anhand von quantifizierbaren Daten.
Ja, also den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Ich würde trotzdem aber auch sagen, dass in diesem Kontext, in dem die Arbeit jetzt auch stattfindet, in der es eben darum geht, wie verteilt man dann bestimmte Ressourcen, wie verteilt man eben in dem Fall Geld, dass es da schon sinnvoll ist, dass man schaut, wie verteilt man das am sinnvollsten in der Hinsicht, wie verteilt man es so, dass es dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird. Und da ist es dann natürlich notwendig, dass man das an irgendeinem Maßstab auch entscheidet, letztendlich.
Das schon, ja.
Und ja, aber klar, vor allem wenn es um Menschenleid geht, ist es immer schwierig, das zu quantifizieren.
Genau, der Idealist könnte ja sagen, nimm so viel Geld in die Hand, dass jeder was abbekommt. Auch wenn es wirtschaftlich gesehen natürlich nicht immer realistisch ist.
Ja, und da ist natürlich auch die Forschung nicht sind natürlich auch die Leute in der Forschung nicht diejenigen, die darüber entscheiden, wie viel Geld jetzt quasi in die Hand genommen werden kann.
Genau, das ist wieder eine politische Frage, die natürlich spannend ist, gerade mit der postkolonialen Brille, wenn man die nehmen würde, sich aufsetzt und dann die Situation betrachtet. Was könnte man denn zum Beispiel dann sonst noch tun, außer Geld in die Hand zu nehmen und Menschen Geld zur Verfügung zu stellen? Das ist eine Frage, die wir so jetzt auch in dieser Folge nicht näher betrachten konnten. Das war auch nicht das Thema dieser Folge, aber natürlich ist es trotzdem spannend zu fragen, ist denn Geld dann ausreichend, was ich Menschen zur Verfügung stelle, um sich an ein Extremwetterereignis anzupassen, wenn das vorausschauend schon zur Verfügung gestellt wird, reicht das oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ist das vor allem vielleicht, ich weiß nicht, eine Art von Gefühl, ich tue ja was, ich kann ja was tun, ob es dann wirklich etwas bringt, wo man natürlich auch nicht weiß, was heißt denn etwas bringen dann genau? Das sind alles Fragen, die vielleicht mal noch eine weitere Folge von uns inspirieren könnten. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten außer Geld? Aber genau, war nicht Teil der Folge, deswegen ist es auch vollkommen fein, die hier auch nicht aufzumachen. Spannend fände ich es aber trotzdem.
Das ist doch super. Dann haben wir viele neue Ideen und Inspirationen auch für weitere Folgen, wo wir eben nochmal andere Fragen auch diskutieren können.
Genau, super.
Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und vielen Dank fürs Dabeibleiben so lange. Und wer noch mehr über Kati Krienert und ihre Forschung lesen möchte, es gibt eine ganze Reihe an Papern, die veröffentlicht wurden von ihr oder auch mit ihr, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen, wenn man sich mehr mit dem Thema befassen möchte.
Und wo es sich auch lohnt, einen Blick reinzuwerfen, ist unter anderem in den Climate Inequality Report, den wir ja erwähnt haben. Das ist auf jeden Fall super spannend, gibt nochmal viele Daten, Fakten, Grafiken, um zu sehen, wie ungleich eigentlich zum Beispiel CO2-Emissionen verteilt sind, aber auch die Schäden des Klimawandels. Und diese Quelle sowie die weitere Quellen, auf denen wir unsere Recherchen basiert haben, verlinken wir euch natürlich wie immer.
Genau. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Ihr findet uns wie immer auf LinkedIn, auf Social Media wie Instagram und X, früher Twitter. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt für unsere Fragentombola, könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben an hallo@future-economies.de oder eben auch über Social Media Kanäle. Wir würden uns freuen über kreative und lustige Fragen, die wir unseren Gästen dann stellen können. Und dann würde ich sagen, war's das. Ziehen den Stecker und sagen auf Wiedersehen.
Ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.